Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Coco Gauff ist ausgeschieden. Wir haben zwei finstere Aufgaben heute gehabt und wir haben mal wieder Wetter gehabt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, diesmal Tag 7 in Wimbledon. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich habe in Paris schon gesagt, dass das Wetter irgendwann anstrengend geworden ist. Im Moment ist es tatsächlich auch sehr anstrengend. Es gab zwischendurch Phasen. Ich bin heute Morgen zu Fuß zur Anlage gelaufen. Das ist ungefähr eine Stunde Weg. Da war es wunderschön. Und ich habe gedacht, wow, das könnte ja ein richtig guter Tag werden. Es war mal wieder ein Stop and Go. Und das ist schon mit der Zeit, geht das ein kleines bisschen aufs Gemüt.
Ja, ich habe auch das Gefühl, hatte ich heute Abend drüber nachgedacht, so richtig ins Laufen kommt das Turnier nicht, ne? Mhm. Weil klar, es gibt dann den ganzen Tag Matches auf Center und Court 1, aber da war jetzt noch nicht so richtig was Legendäres dabei. Draußen ist es dann entweder irgendwie alles zusammengeklumpt oder gar nicht. Und ja, irgendwie fehlt dem Turnier, finde ich, abseits vom Abschied von Murray noch die besondere Note. Und hoffen wir jetzt mal auf die zweite Woche und hoffen wir mal aufs Wetter in London, ne?
Ja, wir hoffen aufs Wetter in London, dass es die nächsten Tage besser wird. Wir sind im Zeitplan bei Herren und Frauen, sind wir absolut im Zeitplan. Das Problem sind jetzt im Moment die Doppel- und die Mixed-Wettbewerbe und natürlich auch Juniorinnen und Junioren. Und da könnte es in den nächsten Tagen noch ein kleines bisschen kitzlig werden, weil ob wir das Finale im Mixed am Donnerstag erleben werden, das sehe ich momentan noch nicht. Aber darum kümmern wir uns.
Dank Gott sei Dank hat Emma Raducanu rausgezogen.
Ja, darum kümmern wir uns dann die nächsten Tage. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Frauen. Und die haben jetzt ein Viertelfinale oder zwei Viertelfinals, die man so wahrscheinlich vorher nicht unbedingt getippt hatte. Ich hatte jedenfalls nicht Lulu Sun gegen Donna Vekic und Jasmine Paolini gegen Emma Navarro auf dem Zettel. Du auch nicht, das weiß ich aus unserer Auslosungsvorschau. Und die größte Geschichte ist wahrscheinlich die, dass Emma Navarro heute gegen Coco Gauff gewonnen hat mit 6-4 und 6-3. Was wir das ganze Jahr schon wissen und was wir das ganze Jahr über schon sehen, ist, dass Emma Navarro einfach ein unglaublich solides Tennis spielt, dass sie vor allen Dingen immer sehr, sehr ruhig bei ihrem Spiel bleibt. Das mag für manche langweilig sein. Ich sage, das ist ein sehr nüchterner Spielstil, aber sie hat eine enorme Fähigkeit, ihre Gegnerinnen schlecht aussehen zu lassen. Und das hat sie heute mit Coco Gauff getan. Und wir können es, und es wird dann vielleicht auch irgendwann etwas langweilig darüber zu sprechen, wir können es wieder auf die Vorhand von Coco Gauff runterbrechen, oder?
Ja, und wir können festhalten, klar, Paolini gegen Navarro hört sich erstmal nicht so fantastisch an, aber eigentlich sind es die beiden Aufsteigerinnen der Saison. Also
eigentlich Paolini, ja.
Ne? Paolini wirklich aus dem Nichts ins French Open-Finale gekommen, Navarro auch seit Anfang des Jahres, wo viele dachten, boah, lass die erstmal ihre Challenger-Punkte aus dem letzten Jahr verteidigen, die hat sich doch da irgendwie eher reingeschlichen in die Top 30, da muss man sagen, sie schleicht auf ganz fantastische Art und Weise auf dem Center Court herum. Also mich, hatte dir das geschrieben, erinnert das ein bisschen an Markéta Vondrousova aus dem letzten Jahr. Die ist immer in der richtigen Position und dadurch gelingt es ihr dann natürlich auch, diese extrem soliden Schläge wirklich im Court unterzubringen. Sie macht es ihren Gegnerinnen sehr schwer. Sie hat jetzt hinterher gesagt, sie hätte aggressiv gespielt. Aggressiv, aber eher in Druck hochhalten auf die Gegnerin, würde ich sagen, als jetzt überall auf den Winner zu gehen. Und Coco Gauff ist dann daran zerschellt. Coco Gauffs Vorhand ist ziemlich zerkrümelt im zweiten Satz. Sie hat sich über einen Aufschlag nicht retten können. Navarro, wie gesagt, kommt dann alles ran, weiß dann den Slice extrem schlau einzusetzen, weiß den Court lang und breit zu machen. Und das ist in der Tat nicht super aufregendes Tennis, aber damit haben schon viele Spieler, viele Grand Slams gewonnen. Ich meine, das ist so ein bisschen das Tennis der 2010er gewesen, Spieler und Spielerinnen, die das auf sehr hohem Niveau können. Und ich finde, das hat uns Navarro hier vorgeführt.
Ist das ein bisschen die etwas offensivere Variante von Simona Halep? Weil was mich so beeindruckt, ist, dass sie sich von keiner Gegnerin, also ich habe viele Matches von ihr in diesem Jahr gesehen. Und was ich nicht gesehen habe, ist eine Spielerin, die sie überwältigt hat. Wir haben das Sandplatzduell gegen Świątek, ich glaube, es nicht gesehen dieses Jahr. Und ansonsten lässt sie sich von keiner Gegnerin überwältigen. Vor allen Dingen, sie lässt sich nicht in die Defensive drücken. Und das macht sie meiner Meinung nach ganz hervorragend. Und das kann ja Coco Gauff. Sie kann ja die Initiative übernehmen. Sie kann ja das Spiel an sich reißen. Und das hat sie heute zu keinem Zeitpunkt gekonnt.
Ja, und gekonnt ist da das Wort. Also gewollt hat sie es bestimmt, gekonnt hat sie es nicht. Und Ich glaube, ein besserer Aufschlagstag hätte das enger gemacht. Aber bei mir war das Gefühl da seit Mitte des ersten Satzes, da wo dann das entscheidende Break kam für Navarro, dass das Match dann komplett in ihre Richtung gelaufen. Und wir können gleich nochmal über Goff sprechen, aber für mich war das schon ein großer Verdienst von Navarro. Du hast sie gerade mit Halep verglichen. Ich würde sagen, ein bisschen weniger Spin im Spiel drin, bisschen flacher, fast schon die alte Djokovic- oder Azarenka-Schule. Jetzt nicht ganz deren Power, auf der anderen Seite ein bisschen variabler, als wir es von den beiden gesehen haben. Vor allem der Slice hat mich hier beeindruckt, weil der Slice eben so ein Neutralisierer auf dem Rasen ist. Und man denkt immer, ach, der Slice, irgendwie ist er schon ausgestorben. Und die einhändige Rückhand, sie mag wirklich aussterben in den nächsten Jahren, aber ich glaube,
der Slice geht nicht weg.
Nee. Guck dir an, wie unterschiedliche Spieler und Spielerinnen den nutzen. Matteo Berrettini ist damit ins Wimbledon-Finale gekommen und jetzt hast du hier Spielerinnen, die einen halben Meter kürzer als er sind und den auch sehr gut einsetzen können. Und kommentiert hat das Match am Ende, wie heißt sie? Esparti, die ja auch eine Meisterin des Slice war. Und die war angetan von ihr, wie auch von Lulu Son, über die wir dann gleich noch sprechen werden.
Esparti war sowieso über manches heute begeistert, aber Esparti hat ja auch den Slice so wirklich nach vorne gebracht. Der Slice wurde ja von Esparti so ein kleines bisschen perfektioniert dann ja auch.
Ja, ich hatte das Gefühl, der wurde in diesem Jahrhundert von Federer zu ihr getragen und seitdem warten wir auf einen Nachfolger oder Nachfolgerin. Wie gesagt, Berrettini hat es mal für ein paar Wochen gemacht. Vielleicht wird Emma Navarro die große Slice-Spielerin. Wir werden es rausfinden.
Emma Navarro hat dieses Match gewonnen und Coco Gauff hat es verloren. Und das ist für Coco Gauff sicherlich eine Enttäuschung, weil wir haben sie hier ihren Durchbruch erleben sehen. Wir haben sie in den letzten Jahren zu einer Weltklasse-Spielerin heranreifen sehen. Sie hat letztes Jahr ihren ersten Grand Slam gewonnen und das mit Nachdruck. Und da hatte ich eigentlich gedacht, jetzt hat sie es geschafft, jetzt hat sie diesen Step überwunden. Aber es gibt noch ein oder zwei große Lücken in ihrem Spiel, die sie bislang noch nicht schließen konnte. Und ich habe zwischendurch Brett Gilbert auf der Tribüne gesehen, der die Mütze ins Gesicht gezogen hat, weil er selber ein kleines bisschen verzweifelt war und so aussah, als wäre er verzweifelt. Es gibt noch diese Lücken im Spiel von Coco Gauff und wenn sie die überwinden kann, glaube ich, kann sie in den nächsten 10 Jahren eine der, wenn nicht vielleicht die bestimmende Spielerin des Frauentennis sein. Aber so hat sie es noch nicht geschafft.
Ja, und sie hat halt so ein bisschen das Pech, dass auf den Belegen, wo sie besonders gut ist, ergo auf Sand und auf Hart, stehen Spielerinnen vor ihr, die zumindest meistens besser sind. Also Świątek ist auf dem Sand ganz klar besser. Auf dem Hartplatz hat sie letztes Jahr den großen Sieg gegen Sabalenka gehabt. Trotzdem wahrscheinlich in den meisten Matches würde man sagen, dass Sabalenka da leicht vor ihr ist. Und wie Świątek steht sie hier auf dem Rasen vor dem Problem, ihr Spiel nicht dran anpassen zu können. Und wir wissen, die Rasenerfolge, die kommen häufig ein bisschen später in der Karriere. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Goff hier mal den Titel holt, aber wahrscheinlich realistischerweise wird es vorher mehr Titel auf Hart und auf Sandplätzen geben als hier auf dem Rasen.
Ich glaube, damit könnte sie leben.
Ja klar, also ich meine, Wimbledon ist irgendwo immer noch das tollste und besonderste Turnier, was es gibt. Aber auf der anderen Seite wird es halt irgendwie für 5 Wochen im Jahr gespielt. Und ich glaube nicht, dass jetzt für sie oder für eine Iga Świątek die anderen 3 Grand Slam Turniere eine kleinere Bedeutung haben, als das jetzt hier in Wimbledon der Fall ist.
Coco Gauff ist ausgeschieden. Emma Navarro steht im Viertelfinale und dort trifft sie auf Jasmine Paolini. Und du hast es gerade gesagt, es sind wahrscheinlich die 2 Aufsteigerinnen des Jahres. Jasmine Paolini, seit Dubai spielt sie einfach unglaubliches Tennis, stand im Finale der French Open. Dass sie das hier so auf den Rasen transportieren könnte, das habe ich nicht gedacht. Aber sie hat heute im Match des Tages, das müssen wir so sagen, Madison Keys gegen Madison Keys gewonnen. Und dieses Gewonnen müssen wir in Anführungsstrichen setzen, weil Madison Keys hat im 3. Satz mit 5-2 geführt. Und dann bei Breakball gegen sich schoss ihr ein Schmerz in die Leistengegend, in die Adduktorengegend. Und danach konnte sie kaum noch auftreten. Sie musste unter Tränen dann das Match aufgeben beim Stand von 5-5. Es ging nicht mehr weiter. Bis dahin haben wir eins der besten Matches dieser Frauenkonkurrenz gesehen. Vor begeistertem Publikum auf dem Court 1. Ich habe da heute auch gesessen und war wirklich auch angetan von diesem Match. Paolini hatte den 1. Satz mit 6-3 gewonnen. Und auch im zweiten sah es erstmal nicht so aus, als ob sie den Satz noch gewinnen könnte, weil sie lag sehr schnell mit 5-1 zurück. Die Power von Madison Keys war überragend. Sie traf die Linien und hatte bis zum 5:1 eigentlich so ein bisschen ihr Selbstbewusstsein wieder. Doch dann merkten wir alle, dass die Selbstbewusstsein ein bisschen fragil war, weil Jasmine Paolini konnte auf 5:5 ausgleichen. Es ging in den Tiebreak. Ich dachte eigentlich, jetzt würde Paolini das an sich reißen, aber nein. Madison Keys gewann einen tollen Tiebreak und dann ging es in den dritten Satz, in dem Madison Keys schon mit 5:2 führte und dann ja dieses kleine Unglück geschah. Ganz bitter, wie dieses Match zu Ende gegangen ist. Vorher haben wir zwei mitreißende Stunden Frauentennis gesehen.
Ja, ich würde sagen, am Ende ist das ja eigentlich auch ein Unentschieden. Und ja, ja. Paolini ist halt weitergekommen. Also die hat am Ende irgendwie ein paar Punkte mehr gehabt. Die Statistiken lesen sich quasi gleich, spiegelverkehrt, wie auch immer es heißt. Sie gleichen einander sehr. Es war, obwohl beide eine hohe Quote drin hatten, kein Surf-dominiertes Match, in dem Sinne, dass die Punkte super schnell beendet wurden, sondern es war einfach intensives, gutes Grundlinientennis. Und für Keys ist es natürlich wirklich sehr bitter. Ich glaube, das war ihre goldene Chance, hier nochmal ein Grand-Slam-Finale zu erreichen. Es ist natürlich großes Pech, dass das dann passiert ist. Ich glaube, sie hätte das Match rübergebracht, aber ich glaube, es ist auch niemand in irgendeiner Form auf Paolini sauer oder so. Die hat dann ja auch keine Show draus gemacht. Das ist ja wirklich eine, also wie Keys muss man sagen, eine der ganz netten Personen im Tennis. Und ich fand, sie ist da sehr gut mit umgegangen. Und ja, reden wir doch eher wirklich über den Teil, der gut und unterhaltsam war. Und das waren die zweieinhalb Sätze, zwei, drei Viertelsätze, die wir gesehen haben. Und wir hatten schon in einer der letzten Sendungen gesagt, Paolini ist im Moment vielleicht von der Grundlinie die zweit-, drittbeste Spielerin, die wir auf der Tour haben. Und Keys steht dem natürlich in nichts nach, wenn sie in einem Match drin ist, wenn sie sich gut bewegen kann. Und ich finde, das hat sie heute über lange Zeit gemacht. Also der erste ging klar an Paolini. Keys, hast du gesagt, hat dann im zweiten beeindruckend geführt, hat dann aber Paolini wieder reingelassen. Und das ist dann ja auch eine gute und intensive Phase des Matches gewesen. Und dann würde ich sagen, was Paolini an Vorsprung im ersten Satz hatte, das hat Keys dann eigentlich im dritten aufgeholt. Und ja, wäre spannend gewesen, wie es ausgegangen wäre. Wie gesagt, ich denke, eigentlich Keys wäre weitergekommen, aber ich finde zeitgleich Paolini hier keine Siegerin, der man es nicht gönnt oder die es nicht verdient hätte, weil ihr Niveau ebenso hoch wie das von Keys war.
Wie gesagt, 5:2 im dritten Satz zu führen, das waren jetzt dann auch zwei Breaks, die Keys geführt hatte und man geht davon aus, dass sie das irgendwie durchgebracht hätte, obwohl sie Breakball gegen sich hatte und das dann ja erst bei diesem Breakball passiert ist. Dieser Unfall beziehungsweise dieses Wegrutschen und dieser falsche Schritt, den sie da gemacht hat. Was mich bei Paolini nach wie vor so beeindruckt, du hast es gesagt, sie gehört zu den, ja, ich erwarte es jetzt auf 5 besten Grundlinienspielerinnen momentan. Was Madison Keys heute 1,5 Sätze für Kraft, für Präzision aufwenden musste, um an Paolini vorbeizukommen. Wir haben so viele tolle Ballwechsel dort erlebt, wo Madison Keys wirklich mit Power und noch mehr auf den Ball drauf gedroschen hat. Und Paolini stand in den Ecken, beziehungsweise konnte das mit der fast gleichen Power wieder zurückbringen. Und so gab es immer wieder ganz großartige Ballwechsel. Paolini bewegt sich exzellent. Ihr Aufschlag ist keiner, wo man jetzt sagt, bei so einer kleinen Person muss man vielleicht ein bisschen zurückstecken oder so. Nein, der ist wirklich gut. Und sie hat im Moment eine Spielübersicht und ein Spiel an sich, das von so viel Selbstvertrauen dann auch geprägt ist, dass sie auch schlechte Phasen nicht an sich ranlässt, sondern einfach weiterspielt. Und das hat man im zweiten Satz extrem gut gesehen, den sie beinahe noch gedreht hätte. Das ist so beeindruckend, wie sie das spielt und wie sie das, wie sie ihren Matchplan beziehungsweise ihr Spiel auf ein neues Level gehoben hat. Und das dann in Anführungsstrichen, ihr seht die Airquotes jetzt nicht, die ich mache, gehobenen Alter. Auch das ist bemerkenswert. Also wirklich, die ganze Geschichte von Jasmine Paolini ist eine von sehr vielen Wundern.
Ja, und man hat ja auch gesehen, wo beide heute auch gut waren, war im Netz. Mhm. Und das gehört dann auch bei den besten Grundlinienspielerinnen dazu. Und ich bin jetzt super gespannt aufs Viertelfinale. Ich hatte gerade nochmal nachgeschaut. Head-to-Head steht 3:0 für Navarro. Alle Matches sind innerhalb der letzten 12 Monate passiert. 2 davon in diesem Jahr. Waren gar nicht mal so eng. Ich kann schon sehen, warum das Navarro so liegt, das Spiel gegen Paolini. Aber Paolini ist wahrscheinlich in der Phase ihrer Karriere. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein ähnlich unterhaltsames Match wird wie das gegen Keys.
Paolini, Navarro, die beiden werden eine Halbfinalistin ausspielen. Die andere Halbfinalistin werden Donna Vekic und Lulu Sun ausspielen. Donna Vekic ist vielleicht dann, oder wahrscheinlich ist das dann die offensichtlichere Variante gewesen oder Spielerin gewesen, die hier ins Viertelfinale eingezogen ist. Sie hat heute in einem weiteren Klasse-Match gegen Paula Badosa, was von vielen Regenunterbrechungen in Mitleidenschaft gezogen worden ist, mit 6:2, 1:6 und 6:4 gewonnen. Und Donna Vekic, die wir eigentlich seit Jahren wirklich als Rasenexpertin bezeichnen können, hat zum ersten Mal in ihrer Karriere das Viertelfinale beim Turnier in Wimbledon erreicht. Das ist ihr zweites Viertelfinale überhaupt in einem Grand Slam, aber ihr erstes in Wimbledon. Und es wurde mal wirklich Zeit, dass sie hier ins Viertelfinale einzieht. Und ich habe nur Pam Shriver heute noch stolz an mir vorbeigehen sehen. Und sie war ganz aufgelöst, die ja auch im Coaching-Team von Donna Vekic ist. Da habe ich wirklich das Gefühl, es wurde dringend mal Zeit, dass Donna Vekic hier ins Viertelfinale einzieht.
Es wurde mal Zeit und es ist zeitgleich die absolut goldene Chance.
Ja.
Denn Vekic galt ewig lange als riesiges Talent. Die ist ja schon mit 15, 16 auf die Tour gekommen, hat damals ihre ersten Titel gewonnen. Ich würde sagen, was ihr gefehlt hat, um wirklich nach oben ganz durchzukommen, war eine gewisse Form von Athletik. Sie ist auf den Beinen nicht so gut wie andere. Sie hat eine enorme Power, sie hat ein ziemlich kreatives Spiel, sie kann gut improvisieren, aber ihr fehlt die herausragende Beinarbeit, die wir von anderen gesehen haben. Ich glaube, es hat sie gestoppt, um zum Beispiel wirklich dauerhaft in die Top Ten einzuziehen.
Und sie war sehr verletzungsanfällig immer.
Ja, du, vielleicht geht das so ein bisschen Hand in Hand, ha?
Ja.
Und ja, jetzt eben ist sie endlich hier und jetzt hat sie goldene Chance. Also anders kann man es nicht sagen. Sie ist hier die erfahrenste, sie ist die beste Rasenspielerin von den vier Verbliebenen. Sie hat heute einen sehr toughen Sieg. Du hast schon gesagt, das hat sich über, weiß ich, was waren 6 Stunden wahrscheinlich Brutto-Spielzeit gezogen. Am Ende auch hier total ausgeglichene Geschichte. Die beiden haben heuer selten gesehen, kurioserweise, die selben Prozentzahlen an ersten und, also Punkten hinterm ersten und zweiten Aufschlag gewonnen. Beide 74% und 40%. Und es war ein Match, was dann, Klischee, aber so ist es nun mal auf dem Rasen, wirklich von den wenigen Punkten entschieden wurde, bei denen es drauf ankam. Und die sind am Ende an Vekic gegangen. Und für sie sicherlich einer der besten Karrieresiege. Und ich bin total gespannt, ob sie das jetzt für sich nutzen kann.
Ich bin auch sehr gespannt. Ein Wort gerade noch zu Paula Badosa. Bei der können wir sagen, dass die Form wirklich ansteigt. Und wir haben das mit einigen Spielerinnen, die in den letzten Jahren so bestimmt waren. Paula Badosa, wir haben das auch bei Bianca Andreescu gesehen, wir sehen es noch bei Alma Raducanu, Spielerinnen, die in den letzten Jahren das Tennis mitbestimmt haben, beziehungsweise die Grand Slams gewonnen haben, aber dann dieses Niveau nicht halten konnten, sind so langsam wieder auf dem Weg zurück. Und bei Paula Badosa, finde ich, ist dieser Formanstieg am sichtbarsten. Und das Turnier, das sie hier gespielt hat, wie sie Daria Kasatkina besiegt hat und vorher auch Brenna Fovirtova und Karolina Mochova, das ist ja keine leichte Auslosung. Ich glaube, das sollte ihr sehr viel Selbstvertrauen geben für die Zukunft.
Einerseits schon, andererseits fühlt sich ihre Verletztengeschichte wie so ein Drahtseilakt an, weil sie es ja mit dem Rücken hatte, jetzt über ein Jahr. Und für mich klingt es nicht so, als sei die Nummer irgendwie durch und als sei das jetzt für immer erledigt, sondern eher so, oh, sie managt das und versucht durchzukommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das für sie hier wie ein möglicher großer Lauf nochmal angefühlt hat. Vielleicht schafft sie es, bleibt noch ein paar Jahre im Tennis drin, aber ich vermute, sie wird in gewisser Weise immer Stop and Go sein mit Rückenproblemen. Das wissen wir einfach. Ich meine, wer selber mal gespielt hat, es hat meine, in Anführungszeichen, Tenniskarriere gestoppt. Bandscheibenvorfall, aus die Maus. Und wir gucken mal, wie es bei ihr weitergeht. Sie gehört vom Spielerischen locker in die Top 15. Ich finde, sie hat ein sehr gutes, rundes Spiel. Ich bleibe vorsichtig wegen ihren Verletzungen. Ihr Niveau gehört dahin. Ich finde ihre Leistungen bei diesem Turnier auch. Und jetzt drücken wir ihr mal die Daumen, dass das alles in irgendeiner Form hält.
Das tun wir auf jeden Fall. Donna Vekic trifft derweil auf Lulu Sun und das ist die ganz große Nummer dieses Turniers. Lulu Sun, die ihr zweites Hauptfeld bei einem Grand Slam bestritten hat, die zum ersten Mal überhaupt ein Match in einem Hauptfeld bei einem Grand Slam gewonnen hat, dann gleich gegen die Nummer 8 der Weltrangliste, gegen Qin Wen Zhang, dann hier einfach weitergegangen ist, ihre Qualifikation ja schon relativ souverän durchgezogen hatte und jetzt auf einmal im Viertelfinale steht. Niemand konnte damit rechnen, dass Lulu Sun so einen Lauf hinlegen wird. Sie hat in der ersten Runde Qin Wen Zhang besiegt, dann Julia Starodubtseva, dann Lin Zhu und im Achtelfinale jetzt Emma Raducanu. Und ich habe sie in der Pressekonferenz gefragt, Mensch, Das kann ja schon ganz schön einschüchternd sein. Das, man spielt gegen eine Britin, man spielt auf dem Center Court, man spielt vor allen Dingen unter dem geschlossenen Dach. Wie ist das denn so gewesen? Und dann, oder warum hat sie denn ihre Coolness oder wie hat sie ihre Coolness bewahrt? Und dann hat sie gesagt, ehrlicherweise, das britische Publikum ist gar nicht so schlimm, sagte sie. Da habe ich in Frankreich anderes erlebt. Und sie hat dann auch gesagt, dass sie wusste, dass Emma Raducanu schwer angefeuert wird, aber das Publikum sei immer sehr fair gewesen und das hat sie dann hier nochmal verlauten lassen. Lulu Sun hat heute in einem durchaus sehr unterhaltsamen Match gegen Emma Raducanu 6-2, 5-7, 6-2 gewonnen. Und manchmal hat man solche Matches, wo man denkt, wenn die eine Spielerin so nach hartem Kampf den zweiten Satz gewinnt, nachdem sie den ersten verloren hat, dass es jetzt eine leichte Geschichte wird und dass der Widerstand jetzt gebrochen ist. Hattest du das Gefühl nach dem zweiten Satz, Emma Raducanu könnte das jetzt gewinnen? Weil ich hatte immer noch das Gefühl, nee, das wird Lulu Sun gewinnen.
Ich war mir nicht ganz so sicher. Wir müssen ja auch sagen, wir hatten eine längere Pause nach dem zweiten Satz. Dann ist Raducanu direkt ausgerutscht. Dritter Punkt, meine ich, des dritten Satzes. Hat dann auch nochmal eine längere Behandlungspause gehabt. Wissen jetzt nicht, wie sehr das wirklich einen Einfluss hatte. Ich würde sagen, Raducanu war in dem Match im Vergleich zu ihren beiden vorigen Runden nicht so gut drin. Aber auch, weil Sun sie nicht reingelassen hat. Ich hätte schon noch sehen können, wie Sun auch irgendwie in 4-1, in 4-2 wieder hergibt im dritten Satz. Da waren ja ein paar enge und lange Spiele noch dabei. Also für mich war es noch nicht so ausgemacht, aber ich weiß schon, was du vom Gefühl her meinst. Und zwar war sie heute einfach die bessere Spielerin. Und das eigentlich von Anfang an. Und sie hat bestimmt, was passiert ist. Und Raducanu ist besonders gut, wenn sie kontern kann, auf hohem Niveau kontern kann. Sie ist keine, die jetzt unbedingt selber das Tempo macht. Sie mag geradlinige Spiele auf der anderen Seite und dann quasi Tempo aufnehmen und dann zieht sie halt mit aller Wucht an ihren Gegnerinnen vorbei. Das hat Sun ihr jetzt nicht ermöglicht, weil Sun offensiv gespielt hat, aber dabei finde ich jetzt eben nicht nur auf geradlinige Power gesetzt hat, sondern sehr präzise gespielt hat, sich den Court richtig gut geöffnet hat, die auch häufig am Netz war, die ganzen Drive-Volleys, die sie genommen hat, das war schon ziemlich beeindruckend und das war konzentriert durchgezogen und es wäre möglich gewesen, dass Raducanu das gewinnt, aber Sun war die bessere Spielerin, das können wir gleich festhalten.
Und ihr Spiel sieht so wie geschaffen aus für Rasen, oder? Sie ist Linkshänderin, sie hat diesen Slice-Aufschlag, sie kann natürlich auch hart durch die Mitte aufschlagen, was wir beim Matchball gesehen haben. Sie hat ein sehr offensives Tennis und das kommt im Moment wirklich alles zusammen. Und ich habe das Gefühl, ihr Selbstvertrauen steigt exponentiell mit jedem Match. Und dass sie sich heute nicht hat anstecken lassen, dass sie nicht vor dieser Kulisse eingeknickt ist. Das muss man ihr meiner Meinung nach ganz hoch anrechnen und ich finde, wie gesagt, ihr Spiel ist wie für den Rasen gemacht.
Ja, sie hat ja auch gesagt, ich glaube, das war hinterher, ne, bei dem Interview. Wer hat sie sich angeschaut? Federer-Videos, Navratilova-Videos.
Und Steffi Graf-Videos. Ja,
sind schon die richtigen drei, ne, ja. um auf dem Rasen Erfolg zu haben und keine Frage, beeindruckend. Also ich habe die ersten zwei Siege noch und ja, okay, kann man machen, abgehakt. Ich hätte auch gedacht, dass Raducanu das heute gewinnt und muss jetzt aber sagen, Chapeau an Sun. Bin total gespannt, ob und wie sie das jetzt fortsetzen kann, weil Vekic eben eine ganz andere Art von Spielerin als Raducanu ist. Glaube ich auch mehr mit dem Spiel von Sun wird anfangen können. Auf der anderen Seite, so wie Sun heute gespielt hat, liegt so ein Match ja schon auf ihrem Pfleger.
Ja. Weißt du übrigens, wen sie abgelöst hat als Spielerin, die den besten Grand Slam Run hatte von einer Neuseeländerin?
Ja, wir hatten doch schon über Neuseeländerinnen jetzt gesprochen. Also übrigens, sie nimmt wirklich an Olympia teil. Ich hatte es dann extra nochmal nachgeschaut.
Doppel mit Aaron Routliffe, genau.
Ja. Puh, Neuseeländerin.
Marina Irakovic, du kommst jetzt nicht drauf.
Ach Gott, ja, aber die war ja auch eine super nette. Also ja. Neuseeland ist ja so ein bisschen wie der Schweiz, des Pazifik. Und die mit den Petkovic-Vibes, aber irgendwie in einer leicht anderen Art, würde ich sagen.
Es ist wirklich bemerkenswert, den Lauf oder den Lebenslauf dann auch von Lulu Sun mitzuverfolgen. Sie ist in Neuseeland geboren, die Mutter ist Chinesin, der Vater ist Kroate. Sie sind mit 5 in die Schweiz umgezogen. Die Eltern leben jetzt wieder in Neuseeland. Sie hat an der University of Texas studiert, weil sie gesagt hat, in Austin hat es ihr wohl so gut gefallen, dass sie unbedingt dahin wollte. Sie hat ihr Studium erst noch zu Ende gemacht. Sie wollte eigentlich auf die Tour gehen. Da hat ihre Mutter gesagt, nee, du studierst jetzt erstmal. Dann kam Covid. Sie konnte ihr Studium komplett durchziehen und die anderen Spielerinnen haben dann immer davon berichtet, was die, wie doof die Turniere gewesen seien, wenn man sie während Covid gespielt hat. Und sie ist dann jetzt auf die Tour gekommen und hat jetzt hier diesen durchschlagenden Erfolg. Das war so nicht abzusehen, das war nicht zu sehen, weil sie hatte in diesem Jahr ein gutes Jahr. Sie ist von Platz 220 auf Platz 120 in der Weltrangliste vorgestoßen. Dieser Lauf war nicht abzusehen. Nein, der war nicht abzusehen. Da lege ich
mich. Ja, und ich meine, es ist ein Freifahrtschein. Also, und manche können den nutzen. Also, Carla Suarez Navarro fällt mir ein, die damals auch aus der Quali ins Viertelfinale der French Open reingegangen ist und daraus ja eine fantastische Karriere nachher gebastelt hat. Anderen gelingt es nicht, aber ja, mit den Punkten ist sie ziemlich sicher jetzt für ein Jährchen in Top 100 und dann werden wir in einem Jahr sehen können, was ist draus geworden.
Timea Baczynski hatte auch so ein Turnier mal, so ein Grand Slam.
Ja, und immerhin ja auch Schweizerin. Also ja, Sun war für mich wirklich so lange eigentlich Schweizerin.
Im März hat sie die neue Staatsbürgerschaft angenommen von Neuseeland und wird jetzt für Neuseeland dann bei Olympia dabei sein. Und die Schweizer Kollegen waren schon alle nicht mehr da jetzt hier. Ich glaube, die Schweiz ist relativ unglücklich, dass sie jetzt hier für Neuseeland spielt und dann auch im Billie Jean King Cup für Neuseeland spielen wird. Also das Viertelfinale der Frauen in der unteren Hälfte steht fest. Lulu Sun gegen Donna Vekic und Jasmine Paolini gegen Emma Navarro. Wer kommt ins Finale?
Paolini.
Navarro. Wir werden gleich über die Herren sprechen, weil die haben heute nämlich auch 4 Viertelfinalisten ermittelt. Da ist alles ein ganz kleines bisschen glatter gegangen. Das gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Yannick Sinner hatte heute seinen nächsten Auftritt und man möchte sagen, so langsam fühlt er sich wie ein Fisch im Wasser auf dem grünen Rasen. Das ist eine schräge Metapher, aber ich wollte einfach nur ausdrücken, wie wohl er sich anscheinend inzwischen auf dem Rasen fühlt. Er hat gegen Ben Shelton mit 6:2, 6:4 und 7:6 gewonnen. Der Tiebreak des dritten Satzes war ähnlich spektakulär wie der von Cameron Norrie und Alexander Zverev. Er war ein bisschen kürzer, aber trotzdem nicht minder abwechslungsreich. Sinner gewinnt in 3 Sätzen gegen Ben Shelton, hat Shelton dann wirklich nochmal klar vor Augen geführt, was der verbessern muss, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Aber Sinner sieht schon wieder nach Grand-Slam-Sieger Sinner aus.
Ja, und eine Zahl würde ich rausstreichen. Gewonnene Return-Punkte, 26% für Shelton, 39% für Sinner.
Und mit 39% bist du wirklich ganz weit vorne.
Ja, und mit 26 bist du allerdings ziemlich weit hinten. Das muss man auch ehrlich sagen. Also Shelton ist, was Return angeht, noch weit vom Top-20-Niveau entfernt. Da muss der, sag ich mal, 5-8% draufsetzen, wenn er wirklich dauerhaft in die Top-10 rein will. Das Potenzial hat er. Wir haben auch hier wieder gesehen, das war explosiv, das war spektakulär. Aber das gewinnbringende und solide Tennis, das kam halt am Ende von Sinner, der die Geschwindigkeit seines Gegners zu nutzen weiß, der genau weiß, wann das Tempo anziehen muss, der weiß, wann es ein paar besondere Returns braucht, der weiß, wie man so Matches managt. Ich finde das alles schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, was er hier geboten hat.
Ist Sinner in einer Form, in der er das Grand Slam gewinnen kann? Ich sage ganz klar ja.
Du meinst das Grand Slam Turnier?
Das Grand Slam Turnier, ja.
Okay,
nicht
ja.
Ein Grand Slam.
War schon.
So verkalkt bin ich dann doch noch nicht.
Ja, also ich meine, sprechen wir einen Elefanten im Raum an. Das Halbfinale ist möglich gegen Carlos Alcaraz.
Ja.
Puh, ich sehe Alcaraz im direkten Matchup im Moment leicht vorne, aber wenn er an ihm vorbeikommt, dann wäre er, glaube ich, egal wer von unten kommt, der Favorit, ob es jetzt Djokovic, Zverev oder irgendwer anders ist. Also da würde ich Sinner dann wiederum vorne sehen.
Alcaraz sah bislang noch nicht so ganz souverän aus. Deswegen habe ich im Moment Sinner knapp vorne, aber wir werden sehen, diese Matches müssen ja auch alle noch gespielt werden. Von daher, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Jannik Sinner hat hier in drei Sätzen gewonnen. Ben Shelton kann trotzdem jetzt erstmal sagen, ich habe ein erfolgreiches Wimbledon gespielt und das wird noch in der nächsten Zeit. Er wird jetzt auf Olympia verzichten, geht dann auf die Hartplatzsaison zurück und dann können wir ihn schon wieder sehen. Er wird sich wie ein Fisch im Wasser fühlen, wenn die nordamerikanische Hartplatzsaison losgeht.
Ja, und da würde ich auch erwarten, dass er das fortsetzt. Also er hat eine gute Saison, ist keine Frage. Jetzt hingelegt viel mehr Siege auf der Tour als im letzten Jahr. Da müssen wir uns erinnern, da hat er damals Viertelfinale Australian Open gespielt, Halbfinale US Open, aber dazwischen war nicht viel. Mhm. Und jetzt hat er Schritte gemacht. Schritte auf dem Sand, Schritte auf dem Rasen. Er hat das Profil, um mal ein Top-10-Spieler zu werden. Wenn er den Return irgendwie verbessert bekommt, hat das Potenzial, um Grand Slams zu gewinnen, sogar in Nummer 1 irgendwann zu werden. Das ist aber wirklich ein Stern, ob ihm das gelingt. Müssen wir mal gucken. Man hat immerhin einen Tennistrainer als Vater und auch sonst alle Möglichkeiten. Auch jetzt sieht man schon, das ist einer, der ist für die großen Turniere geschaffen. Das ist auch einer, der für die großen Courts geschaffen ist. Die fanden ihn ja heute auch schon wieder total toll in Wimbledon. Und das Tennis kann sich nur wünschen, dass er sich da oben festsetzt.
Jannik Sinner steht im Viertelfinale und trifft dort auf Daniil Medvedev. Und ich hatte mich auf dieses Match gefreut, Medvedev gegen Gregor Dimitrov. Ich hatte gedacht, Medvedev wird das auf jeden Fall gewinnen. Aber ich hatte gedacht, Mensch, da kriegen wir eine unterhaltsame Begegnung draus. Wurde es leider nicht. Auch Gregor Dimitrov ist zwischendurch gestürzt. Und Gregor Dimitrov musste sich behandeln lassen im Adduktorenbereich, musste auch vom Court runter, musste dann beim Stand von 3-5 aufgeben. Es ist wirklich sehr schade, dass wir dieses Match nicht über 4 oder 5 Sätze gesehen haben. Daniil Medvedev kommt jetzt ausgeruht in dieses Viertelfinale gegen Jannik Sinner. Ich bin sehr gespannt, was er gegen Sinner zu leisten imstande ist, weil das sah gegen Jan-Lennard Struff über weite Strecken schon sehr gut aus. Heute haben wir nicht so viel davon gesehen.
Ja. Also lag natürlich an der Situation, Dimitrov eben 3-0 geführt, Medvedev hat sich das Break schnell zurückgeholt, dann ist die Verletzung passiert, dann war die Nummer durch. Ich finde die Matchups zwischen Medvedev und Sinner durchaus sehr unterhaltsam. Ich fand auch das Australian Open Finale gut in diesem Jahr. Ich fand auch gut, was die beiden in 2023 gegeneinander gespielt haben. Ich halte es jetzt auch noch nicht für komplett ausgemacht, dass Medvedev da keinen Weg an Sinner vorbeifindet. Die Frage bei Medvedev ist eher, kann er 2 oder 3 von dem Kaliber hintereinander schlagen? Einen kann er schlagen. Er wird einen guten Aufschlagstag brauchen, denn der von Sinner ist auf jeden Fall da, von der Grundlinie. Und mit seinen immer wieder kreativen Einfällen hat er eine Chance, aber er hat sie wirklich nur. Und den braucht er, den Aufschlag. Wenn er nicht kommt, dann geht die Nummer ganz schnell durch. Aber wenn der kommt, na, dann kriegen wir hier vielleicht das 4- oder 5-Satz-Match, was sehr unterhaltsam wird.
Aber gute Aufschlagstage waren in der letzten Zeit eher rar gesät bei Daniil Medvedev.
Ja, aber ohne geht's nicht.
Ja,
das zumindest nicht auf dem Rasen.
Mir musst du das jetzt nicht sagen, das musst du dann jemand Medvedev sagen. Aber es ist halt so, dass seine Aufschlagsleistungen wirklich in den letzten Monaten zu wünschen übrig ließen. Und er gehört zu den Top-50-Spielern, die die meisten Breaks kassieren. Das muss man auch dazu sagen. Diese Geschichte muss miterzählt werden, wenn es jetzt auf das Viertelfinale gegen Jannik Sinner hinzukommt. Das andere Viertelfinale bestreiten Carlos Alcaraz und Tommy Paul. Und da können wir uns, glaube ich, auf ein richtig, richtig gutes Match freuen, weil Tommy Paul spielt im Moment in einer extrem guten Form. Er hat wirklich schwitzen müssen gegen Otto Virtanen in der zweiten Runde, wo es nur in 5 Sätzen ging. Aber wie er jetzt an Alexander Bublik und Roberto Bautista Agut, 2 Spieler, die sich auf dem Rasen wirklich wohlfühlen, wie er die säuberlich auseinandergenommen, verpackt und verschickt hat, das ist beeindruckend und Tommy Paul ist ein gefährlicher Spieler für alle hier im Feld.
Ja, als ich das Match Paul gegen Bautista Agut gesehen habe, dachte ich irgendwann, ja, der Bautista Agut hier dem Bautista Agut.
Ja.
Das hat Bautista Agut ja immer ausgezeichnet. Kein überragender Aufschlag, aber ein guter, extrem gutes Gefühl dafür, wie er die Bälle verteilt, die Länge in den Schlägen drin hat, wo und wie er Linien entlang gehen muss, in der Defensive kaum zu bezwingen, weil so athletisch, und das hat Paul heute mit ihm gemacht. Also was Bautista gut hier bei Jahre angestellt hat, und er stand ja hier auch im Halbfinale, ist ein sehr guter Rasenspieler gewesen, all das hat Paul hier heute mit ihm gemacht. Und es waren rundum beeindruckende Leistung, und wir wissen, er hat auch in der Vergangenheit schon sehr gute Matches gegen Alcaraz gehabt, hat ihn zweimal bezwungen. Ich bin gespannt, ob ihm auf dem Rasen das in derselben Form gelingt, da den Druck aufrechtzuerhalten, wie es auf Hartplätzen der Fall war. Aber er geht sicherlich nicht chancenlos in das Viertelfinale gegen Alcaraz.
Was ich so beeindruckend finde an Tommy Paul, der hat überhaupt keine Probleme damit, dass der Ball flach abspringt. Der macht das Spiel ja selber extrem flach. Wenn der Ball 20 Zentimeter über der Grasnarbe ist, ist er in seinem Element. Und da, finde ich, wird er erst so richtig stark. Wenn der Boden schnell ist, wenn der Ball schnell ist, wenn der Ball flach abspringt, da hat er ein extremes Verständnis, diesen Ball gut zu platzieren. Und das mit einer enormen Geschwindigkeit. Das sieht nicht so powervoll aus, das sieht nicht so wuchtig aus wie bei anderen, vielleicht dann auch größeren Spielern. Aber das ist enorm effizient bei ihm.
Ja, ist halt ein sehr athletischer Typ, und das hat ihn ja auch immer ausgezeichnet. Die Frage war immer, wie solide bekommt er seine Vorhand hin? Das war auch häufig in der Vergangenheit so eine reingeschobene, teilweise ein bisschen hilflos aussehende Vorhand, aber die hat er stabil bekommen. Die Rückhand ist so eine der besseren, die es auf der Tour gibt, und ist jetzt völlig zu rechnen. Top 15 Spieler, spielt auch eine sehr gute Saison, wahrscheinlich die beste seiner Karriere. Ich denke, so 30% Chance hat er schon gegen Alcaraz.
Ich glaube es nämlich auch. Und ich glaube, dass wir daraus ein wirklich gelungenes Match rausbekommen. Carlos Alcaraz gegen Tommy Paul. Das wird das zweite Viertelfinale übermorgen sein. Und das wird das Match sein. Carlos Alcaraz hat gegen Hugo Humbert heute gewonnen. 6-3, 6-4, 1-6, 7-5. Und zwischendurch sah es sogar so aus, als würde es vielleicht sogar in einen fünften Satz gehen. Und das war im vierten Satz nicht unbedingt immer souverän. Und ich glaube auch, dass Carlos Alcaraz heilfroh ist, dass er aus dieser Nummer in vier Sätzen rausgekommen ist. Er sah in den ersten zwei Sätzen sehr souverän aus. Der dritte ist komplett weggegangen, so von Anfang an. Da hat er es schnell einen Break kassiert, und dann hat man das Gefühl gehabt, dass er es vielleicht sogar ein bisschen hat laufen lassen. Hugo Humbert spielte gut zu dem Zeitpunkt. Vor allen Dingen seine Returns waren sehr gut. Und im vierten Satz setzte sich das fort, aber dann hatte sich Carlos Alcaraz wieder gefangen und konnte dann am Ende mit 7-5 in diesem vierten Satz gewinnen. Aber das war schon hart an der Grenze. Das war eine Gratwanderung für Carlos Alcaraz, dass er da nicht in den fünften Satz gegangen ist.
Ja, hat auch nur 4 Punkte mehr gewonnen. Humbert hat mehr Punkte hinterm ersten, hinterm zweiten Aufschlag gewonnen. Alcaraz hatte ein bisschen höhere Quote. Und was Alcaraz hier, muss man sagen, sehr gut gemacht hat, und das haben wir in diesem Jahr jetzt schon häufiger gesehen, wenn es wirklich eng wurde, dann hat er aufgedreht. Lag ja hier auch bei 4-4, 0-40 hinten, hält er noch den Aufschlag. Das ist etwas, was wir jetzt in all seinen großen Matches in dieser Saison eigentlich gesehen haben. Wenn es wirklich drauf ankommt, dann ist Alcaraz da. Und das übt natürlich auch einen gewissen Druck auf die Gegner aus. Und auch wenn es im fünften gegangen wäre, wie ist seine Bilanz da jetzt? 12-1, 13-1.
12-1.
Also, 12-1 ist auch schon echt extrem beeindruckend. Also der ist da, wenn er da sein muss. Ich finde, der spielt nicht so gut wie im letzten Jahr. Aber auf der anderen Seite, er muss halt besiegt werden. Und der hat jetzt schon einen Status erreicht in seinen frühen 20ern, wo man das über ihn sagen kann. Also was man irgendwie über die großen 3, großen 4 irgendwie in ihren mit bis späten 20ern gesagt hat, ja, muss man erstmal besiegen. Und Alcaraz muss man auch erstmal besiegen.
Carlos Alcaraz gegen Tommy Paul ist das eine Viertelfinale. Das andere ist dann Daniil Medvedev gegen Jannik Sinner. Ich glaube, auf diese beiden Viertelfinals werden wir uns auch freuen können. Das sind die Matches, die wir dann am Dienstag sehen, zusammen mit den Frauenviertelfinals. Lass uns noch einmal kurz über das Doppel gehen, weil es gibt einige sehr gute Nachrichten aus DTB-Sicht. Und das heißt nämlich, dass wir unter anderem Konstantin Franzen und Henrik Jebens in der dritten Runde haben. Darüber haben wir gestern schon gesprochen. Die haben gegen Rohan Boppona und Matthew Apton gewonnen. Heute haben auch noch Andreas Mies und John Patrick Smith die dritte Runde erreicht. Sie haben gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury gewonnen mit 4-6, 6-3, 6-2. Treffen jetzt in der nächsten Runde auf den 15 gesetzten Max Purcell und Jordan Thompson. Das wird schon morgen gleich weitergehen. Es gibt sogar einen dritten Runden paar gibt es noch gar nicht. Das sind die Gegner von Kevin Kravitz und Tim Pütz. Das wird morgen noch ermittelt zwischen Lemons Withrow und McDonald und Shelton. Ben Shelton also morgen dann noch im Doppel im Einsatz. Granollers, Sebastian sind noch da und Sebastian Baez und Dustin Brown sind auch noch mit dabei. Da hat nämlich Sebastian Ofner heute in der Regenpause nach dem Stand von oder beim Stand von 3-4 aufgegeben. Und Dustin Brown, ich habe ihn zwischendurch gesehen und habe ihn gefragt, weißt du, was mit Sebastian Ofner ist? Und er sagte, nee, ich habe auch nur eine WhatsApp bekommen, dass wir jetzt weiter sind, weil Ofi aufgegeben hat. Und mehr wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Lukas Zara, unser Kollege vom Standard, hat mir vorhin noch geschrieben, dass es wohl die Schulter ist, die bei Sebastian Ofner ein bisschen Ärger gemacht hat und dass es am Ende Vorsichtsmaßnahmen waren. Im Frauendoppel hat Barbora Krejcikova und Laura Siegemund haben hier das Achtelfinale erreicht. Sie mussten heute auch noch eine Hängepartie nachholen gegen Hayley Baptiste und Alicia Park, 6-3, 6-3. Zwei Viertelfinalistinnen Doppel stehen schon fest, Caroline Dolleheit und Desiree Kravchik und Nadia Kichenok und Jelena Ostapenko stehen auch schon
im Doppel hier gewinnen kann. Einzel und Doppel. Das wär's doch.
Das wär's. dann gibt's eine Modekollektion nach zwei Wochen. Jelena Ostapenko Wimbledon.
Ja, die gibt's ja sowieso. Also ja, was sie trägt, sind ja die Sachen, die ihre Mama für sie näht. Also, ja. Ne? Dann darf sie vielleicht selber mal ran.
Ja. Einen Gedanken möchte ich noch teilen. Heute vor 39 Jahren hat Boris Becker zum ersten Mal Wimbledon gewonnen.
Gestern vor 39 Jahren, was war da nochmal? Da hast du da auch schon was von 39 Jahren. Oder 37?
Nein. Gestern war ich zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Center Court.
Aha.
Ja.
Ah, ja, stimmt. 39 Jahre. Und heute von 39 Jahren hat Becker, ja, mein Gott, bin ich alt geworden. Ne? Bin ja doch schon älter als sein erster Wimbledon-Sieg.
Ja, Boris Becker zum ersten Mal Wimbledon gewonnen, damals gegen Kevin Curran in 4 Sätzen. Ja, alles, was ich jetzt mache, ist auf den 7.7.85 zurückzuführen. Ne?
Kannst einen Film drüber drehen.
Nee, das interessiert niemanden. Aber für mich persönlich ist es eine nette Geschichte und ich glaube, dass ich nächstes Jahr zum 40-Jährigen müssen wir irgendwas machen, zum 40-Jährigen Jubiläum von Boris Beckers Wimbledon-Sieg. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Im Moment bespiele ich auch Threads noch, also könnt ihr uns auch da folgen. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun unter oder per Steady und per PayPal. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.